was darüber, von wem der ist? Habt ihr in der Bibel schon mehr Briefe gefunden, die so anfangen? Also wenn ihr an die Paulusbriefe denkt, immer, ne, wer schreibt, ja, er beschreibt sich, dann ganz viele Grüße, ja, und sehr viel Lob auch für diejenigen, für die Empfänger, also er fängt immer eigentlich mit Lob an. Aber es ist immer klar, von wem das kommt und wohin es geht. Bei Johannes überhaupt nicht. Der geht gleich in die Vollen, der geht gleich ins Thema rein. Warum? Wieso kann er das machen? Das ist eine Besonderheit tatsächlich des Johannesbriefes. Normalerweise, als die, so mal ein bisschen geschichtlicher Hintergrund, die Bibel war ja nicht immer so zusammengestellt, wie wir sie heute haben. Damals zu der Zeit waren das alles, da hat jemand da eine Schrift geschrieben, da hat da jemand Evangelium geschrieben und die waren da und da und wurden auch in den Gemeinden gelesen, aber es war nicht zusammengefasst in einem Buch. Das waren einzelne Bücher bzw. Briefe und die waren eben halt da und da. Und irgendwann viel später, 300 bis 400 Jahre nach Christus, hat man angefangen, diese Bücher zu sammeln und zu gucken, was gehört eigentlich alles wirklich zu Gottes Wort. Und da gab es Kriterien und ein Kriterium war, man musste wissen, wer es geschrieben hat und an wen es geschrieben worden ist. Und ein ganz wichtiges Kriterium, es musste bei den Empfängern etwas bewirken. Das finde ich das Interessanteste. Das durfte nicht einfach nur so ein dahingesagt sein, sondern es musste eine Veränderung bei den Empfängern passieren. Und das ist so dieses, da merkt man, da ist Gott drin. Das sind nicht einfach nur Worte, sondern da ist Gott drin. So. Aber es musste klar sein, wer und wohin. Und das ist bei Johannes nicht der Fall. Jedenfalls nicht aus dem Brief zu erlesen. Aber Johannes war bekannt. Johannes war bekannt in der, er schreibt das an Christen. Er schreibt das an Gemeinden, die er kennt. Und jeder, der Johannes ein bisschen kennt, der weiß, wie er ist, wie er drauf ist und wie er schreibt. Ja, ich habe euch ja letztes Mal schon gesagt, dass Evangelium von Johannes fängt genauso oder ganz, ganz ähnlich an und der Stil ist sofort erkennbar, da schreibt Johannes. Die Empfänger wussten, wer da schreibt. Deswegen brauchte er nicht extra darauf hinweisen, wer da schreibt. Und er war bekannt und angenommen, er war eine Autorität in den Gemeinden damals. Der war ja damals um die 80 Jahre und hat, sag ich mal, mindestens 60 Jahre seines Lebens damit angefangen, mit Jesus zusammen ausgebildet zu werden und dann die nächsten 57 Jahre Gemeinden zu betreuen. Und er war eine Autorität unter den Gemeinden. Er braucht auch nicht groß erklären, er braucht, das merken wir auch, er begründet seine Thesen nicht. Er sagt einfach, so ist es. Und die haben ihm das abgenommen. Weil er so eine Autorität war. Er war übrigens als der Alte bekannt. Ja, er schreibt ja selber über sich, ich bin der Alte. Ja, er war in den Gemeinden als der Alte bekannt. So, und seine Worte, da ist so viel Autorität, so viel Kraft, so viel Tiefe drin, die fordern uns heraus. Jedenfalls, wenn wir sie ernst nehmen. Wenn wir sie nicht einfach nur so hinlesen, sondern wenn wir sie ernst nehmen. Und seine Kompromisslosigkeit, die bringt uns zum Nachdenken. Sein Brief ist nicht schwer zu verstehen. Bei Paulus müssen wir manchmal dreimal nachdenken, was meint er eigentlich? Bei Johannes nicht. Johannes schreibt sehr, sehr einfach, aber auch sehr herausfordernd. Und es passt uns nicht immer, was er schreibt. Licht und Finsternis. Die ersten vier Verse, da spricht er über das Wort Gottes, über Jesus als das Wort Gottes. Und jetzt kommt, was Jesus mitgeteilt hat, weitergegeben hat. 1. Johannes 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die ihr von ihm gehört habt, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Diese Botschaft stammt von Jesus. Und wer ist besser geeignet, Gott zu beschreiben, als sein Sohn, der bei ihm schon in Ewigkeit gewohnt hat? Wer könnte Gott besser beschreiben als Jesus? So, das stammt von ihm. Gott ist Licht. Ganz einfach, ne? Meint Johannes hier wirklich nur Licht? Licht an, Licht aus? Ist Gott nur Licht? Oder meint er viel, viel mehr? Meint er das auch übertragen gesehen? Gehört da nicht viel, viel mehr rein, was Johannes hier eigentlich meint, als nur schlichtweg Licht? Ich glaube, dass da mehr reingehört und dass Licht hier eine symbolische Bedeutung hat, die viel, viel tiefer ist. Licht meint hier absolute Wahrheit. Nichts, auch nichts Falsches ist da drin, sondern absolute Wahrheit. Das meint Licht. Ehrlichkeit. Man kann ja die Wahrheit sagen und trotzdem nicht ehrlich sein. Ne? Wenn man die Hälfte weglässt, ist das immer noch die Wahrheit. Man hat nicht gelogen, aber man hat nur die halbe Wahrheit gesagt und das gibt ein falsches Bild. Aber Gott ist immer ehrlich, aufrichtig, vollkommen. Was er sagt, das meint er auch so. Dann Licht steht für Reinheit, absolute Reinheit. Heiligkeit ist ähnlich wie Reinheit. Heiligkeit ohne jede Sünde, absolut helles Licht. Und natürlich, Licht steht auch für Liebe. Reine Liebe. So, das glaube ich vielleicht sogar noch mehr, vielleicht findet ihr noch mehr. Aber das steht für Licht. Und dabei ist mir etwas eingefallen, kam mir ein Bild. Ich habe leider das Bild nicht in den Rechner reingekriegt, vergessen das mitzunehmen. Aber ihr habt bestimmt schon mal irgendwo in der Zeitung ein Bild von VW gesehen, wenn die Karossen, wenn sie gerade lackiert sind, durch einen Lichttunnel kommen. Habt ihr so ein Bild schon mal irgendwo in der Zeitung gesehen? Das ist ein längerer Tunnel, 10, 20 Meter lang, keine Ahnung. Ich hab den noch nie in live gesehen, ich habe den nur auf Bildern gesehen. Und das rundrum eine Neonleuchte nach der anderen. Das ist so hell da drin, das blendet richtig. Und da gehen die Karossen durch. Warum? Damit man jeden einzelnen Fehler findet. Da darf kein Staubkörnchen drauf sein, da darf die Lackierung nicht irgendwie ein bisschen matt sein, sondern das muss alles perfekt sein. Da darf auch nicht zu wenig Farbe drauf sein. Das sieht man in diesem Licht. Jeden kleinen Fehler sieht man in diesem Licht. Und das ist mir dabei eingefallen, wenn du in Gottes Licht stehst oder wenn wir Gott anschauen, dann findest du da keinen Fehler, der ist absolut rein. Und das Licht ist noch viel heller, da ist dieser Lichttunnel Finsternis dagegen. Ja, versteht ihr, das meint das, wenn du in Gottes Licht stehst, da ist kein Fehler, da ist kein Schatten, da ist nichts, was falsch ist, kein Fehler drin. Und das meint Johannes hier, Gott ist Licht. Damit sind wir noch einverstanden, ne? Da können wir alle Ja zu sagen, Gott ist Licht. Absolut rein, heilig. Genau. Und in ihm ist keine Finsternis, heißt, Finsternis ist genau das Gegenteil davon. Finsternis, Lüge, Sünde. Also Sünde heißt alles, was Gott in Gottes Licht als falsch und negativ auftaucht. Ich will es mal so ausdrücken, ohne irgendwie so den üblichen Begriff von Sünde zu sagen, sondern alles, was in Gottes Licht als falsch erscheint. Und du siehst jede Kleinigkeit. Hass ist Finsternis. Bosheit. Alle Schlechtigkeit, das ist Finsternis. Und bei Gott ist nichts davon zu finden. So, auch damit sind wir noch einverstanden. Aber jetzt zieht Johannes einen Schluss. Das war erstmal ein Statement. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Bezeichnest du dich als jemand, der an Gott glaubt und Gemeinschaft mit ihm hat? Hast du dein Leben Jesus mal gegeben? Dann hast du doch Gemeinschaft mit ihm, oder? Du hast doch nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis gemacht. Du hast dein Leben ihm gegeben und hast gesagt, ich will dir folgen. Du betest zu ihm. Du liest sein Wort. Das heißt, dann hast du Gemeinschaft mit ihm. Dann bist du offen dafür, dass der Heilige Geist mit dir reden kann. Habt ihr das oder habt ihr das nicht? Ich hoffe, das habt ihr. Wenn nicht, wird es Zeit. Es ist gut. Also, wenn du dich als jemand bezeichnest, der mit Gott Gemeinschaft hat, dann wirst du dich fragen müssen, hält alles, was ich tue und sage, der Prüfung seines Lichtes stand? Kann ich durch den Lichttunnel Gottes hindurch und darf er mich beurteilen? Das meint das. Und genau darauf will Johannes hinaus. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm, das heißt, wir kommen in seine Gegenwart. Das meint das ja. Wir kommen in diesen, ich sage das mal einfach nur als Bild, damit wir das vor Augen haben, in diesen Lichttunnel Gottes rein, in seine Gegenwart, in sein Licht. Dann wird alles auffallen, was nicht in Ordnung ist. Da brauchen wir jetzt keine Illusionen machen. Gott sieht jeden kleinen Fehler in uns. Ohne ihn zu verurteilen und gleich sagen, wie kannst du nur? Aber er sieht ihn. Und er wird sichtbar, wir sehen ihn auch. Wir erkennen im Licht Gottes unsere eigenen Fehler. So, und wenn wir dann sagen, wenn wir also irgendwo etwas tun, was Gott eigentlich nicht gerne sieht, und wir versuchen das vor ihm zu verheimlichen, oder wenn wir etwas denken, was nicht in Ordnung ist, versuchen das vor ihm zu verheimlichen, weil denken sieht man ja nicht. Wie können wir dann in die Gegenwart Gottes kommen? Und das ist das, was Johannes hier meint. Wenn wir das nur sagen und eigentlich wissen, das ist nicht in Ordnung, ja? Wenn wir in der Finsternis wandeln, also wenn wir irgendetwas tun, was Gott nicht mag und sagen, wir sind aber in Gemeinschaft mit Gott, dann lügen wir. Weil dann sind wir unehrlich. Wenn wir sagen so, ja, Herr, ich weiß, ich bin da falsch. Das ist in Ordnung, dann dürfen wir in das Licht Gottes kommen. Aber wenn wir sagen, Herr, guck da bloß nicht hin, aber ich will in deine Gegenwart, das funktioniert nicht. Gott wird das nicht zulassen, weil er in seinem Licht hat Dunkelheit nichts verloren. Wir können nicht einfach so in seine Gegenwart kommen, wir würden uns schämen, zu Boden schämen. Das geht nicht. So, da sollen wir ehrlich sein. So, es geht dabei nicht um Fehler, die mal aus Versehen passieren. Das ist nicht das, was, wenn er hier spricht davon, in Finsternis wandeln, dann meint er Dinge, die Gewohnheiten sind. Was wir immer und immer wieder machen. Das ist nicht mal aus Versehen etwas machen. Das fällt uns auch relativ leicht, dann zu sagen, demjenigen oder auch Gott gegenüber, vergib, dass ich das falsch gemacht habe. Ich habe das aus Versehen gemacht. Kein Problem. Ich vergib dir gerne. Aber wenn wir bei manchen Sachen immer und immer wieder und immer die gleichen Gedanken haben, negativen Gedanken haben, das ist darin wandeln. Also immer wieder. Und das meint Johannes hier, dann können wir nicht einfach so Gemeinschaft mit ihm haben. Und wenn wir das anderen gegenüber sagen, dann sind wir nicht ehrlich. Genau dasselbe, wenn wir eigentlich mit Gott nichts mehr haben, wenn wir keine Bibel mehr lesen, nicht mehr beten, eigentlich nur noch in Gottesdienst kommen, damit es so aussieht, als ob, haben wir auch nicht wirklich die Gemeinschaft mit Gott. Namenschristen haben keine Gemeinschaft mit Gott. Die leben nicht im Licht. Die wandeln in der Finsternis. Ohne Gott zu wandeln in dieser Welt, heißt in der Finsternis wandeln. Und wenn wir was anderes behaupten, wenn wir sagen, wir sind aber Christen, weil wir gehören ja zur Kirche, dann lügen wir. Vers 7, der folgt gleich darauf. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Es hat also auch eine Auswirkung auf das Miteinander, ob wir in Finsternis oder im Licht wandeln. Und Johannes stellt das ganz bewusst gegenüber. Wenn wir in Finsternis wandeln, dann haben wir weder mit Gott Gemeinschaft, er sagt das zwar nicht ausdrücklich, aber dann wird auch die Gemeinschaft untereinander gestört. Das wird nicht immer gleich offenbar sein, aber da ist eine gestörte Beziehung. Wenn wir nicht rein sind, dann wird die Beziehung auch zu deinen Geschwistern gestört. Und das wird, hier spricht er das ganz deutlich aus. Wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir auch Gemeinschaft miteinander. Weil Gott wohnt in uns. Und das Licht strahlt uns aus uns heraus und wir haben, wir können ohne Bedenken, ohne ein zurückhaltendes Herz, weil wir sind offenbar vor Gott. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, wir können sie uns dem anderen gegenüber öffnen und haben Gemeinschaft miteinander und natürlich auch mit Gott. Das ist das Schöne. Und wir stehen im Licht Gottes. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das sind diese, weißt du, wenn du aus Versehen mal was machst, da brauchst du nicht groß, wer weiß was für Bußgeschichten machen. Ja, natürlich, Buße ist nötig. Es tut mir leid, dass ich das gemacht habe, aber schon ist die Sache weg. Das ist so ein, es steht hier fast so, als wenn es so ein Automatismus ist. Wenn wir im Licht wandeln, dann wird der Herr uns ständig reinigen. Der hat ein Putztuch immer dabei. Das ist jetzt fast ein bisschen, ich habe gerade so an diesen Lichttunnel gedacht. Weißt du, diejenigen, die da den kontrollieren, die haben auch ein Putztuch dabei. Und wenn da irgendwo ein Fettfleck drauf ist, weil irgendeiner nochmal seinen Fingerabdruck da drauf gemacht hat, dann poliert er den gleich weg. Weißt du, gleich beim Durchlaufen. Da brauchst du nicht erst groß nochmal einmal wieder zurück und nochmal neu lackieren. Nee, das wird gleich weggewischt. Und so in diesem Sinne, wenn wir im Lichte wandeln, dann werden wir vom Blut Jesu ständig gereinigt. Wir leben in dieser Reinigung. Ja, der Heilige Geist macht uns aufmerksam und wir sagen, vergib mir, Herr, das war keine Absicht. Und zack, ist es weg. Bei Gewohnheitssünden ist das ein bisschen eine andere Geschichte. Da müssen wir intensiver ran. Was heißt es, im Licht zu wandeln? Was bedeutet das? Aufrichtig und ehrlich zu sein. Aufrichtig und ehrlich zu sein, auch wenn es weh tut. Vor allen Dingen über sich selbst. Auch zuzugeben, dass man nicht alles richtig macht, dass man Fehler gemacht hat. Aufrichtig und ehrlich zu sein, mit sich selber und auch mit anderen. Wir machen alle Fehler. Keiner von uns ist perfekt. Deswegen brauchen wir uns auch nicht voneinander zu schämen. Wir sind nicht perfekt. Und wenn wir Fehler zugeben, dann wird eins unserer größten Fehler kaputt gemacht, nämlich unser Stolz. Vielleicht betrifft das überwiegend die Männer, jedenfalls mir geht das so. Wenn wir offen mit unseren Fehlern umgehen, und um Vergebung bitten oder auch um Hilfe bitten. Auch bei Dingen, von denen wir nicht loskommen. Ja, auf Gewohnheiten. Wenn wir da nicht von loskommen, ja, dann brauchen wir Hilfe. Und dann dürfen wir um Hilfe bitten. Erstmal natürlich bei Gott, aber auch bei Geschwistern. Hilf mir, begleite mich, bete für mich. Oder ich mache mit dir ein Abkommen. Wenn mir das nochmal passiert, ich rufe dich an und ich bekenne dir das. Glaub mir, das ist eine... das wird dir helfen, davon loszukommen. So aufrichtig und ehrlich zu sein. Und dann, wenn wir um Vergebung bitten, der Herr vergibt uns gerne. Es ist nicht so, dass wir, wenn wir ins Licht Gottes kommen und er einen Fehler sieht, uns zur Schnecke macht. Nein, dafür ist Jesus gekommen, dafür ist Jesus gestorben, um uns zu reinigen. Er weiß doch, dass wir das nicht hinkriegen. Er weiß, dass wir Fehler machen, deswegen. Und darum geht es, aber nicht zu sagen so, es geht ja doch irgendwie, ich wurschtel mich da durch, irgendwie wird das schon gehen, irgendwie wird er hier die Augen zudrücken. Nee, aufrichtig und ehrlich sein. Das ist das, worauf Johannes hier zielt, Versteck deine Sünde nicht, sondern sei ehrlich. Und das meint im Lichte wandeln. Heuchelei ist ein Hindernis für Gemeinschaft. Der Umgang mit Sünde. Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist ein Satz, der uns nicht schmeckt, oder? Johannes sagt ja eigentlich, jeder von uns hat Sünde. Also wenn man diesen Satz für sich nehmen würde, sollte man nicht tun, rate ich immer von ab. Wir müssen ihn immer im Zusammenhang sehen. Aber wenn man diesen Satz wirklich nur für sich sehen würde, dann müsste man sagen, jeder Mensch ist ein Sünder. Immer. Auch wenn er sich bekehrt hat. Jeder von uns hat Sünde. Kannst du mal Vers 8 zeigen? Das ist nämlich immer noch Vers 7. So, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wer von euch hat keine Sünde? Also sind wir alles nur begnadigte Sünder, so wie Luther das mal gesagt hat? Irgendwas kann da nicht stimmen, oder? Und vor allen Dingen in dem Satz vorher, direkt in dem Vers vorher, hat er gesagt, das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Was sind wir denn, wenn wir gereinigt sind? Sind wir da noch Sünde? Haben wir da noch Sünde? Dann sind wir gereinigt, oder nicht? Also wenn eine Wäsche nach dem Waschen nicht rein ist, sauber ist, dann schmeißt du sie wieder rein, ne? Bis sie sauber ist. So, wenn Jesus uns reinmacht, da brauchst du nicht wieder reingeschmissen werden. Wenn du da rauskommst aus dem Blut Jesu, dann bist du rein. Und dann bist du kein Sünder mehr, dann hast du keine Sünde mehr. Natürlich, für den Moment, Hannah, du hast vollkommen recht. Wir können ja wieder sündigen. Und das ist auch so, dass wir meistens wieder irgendwann sündigen, aus Versehen oder, ja. So, was meint Johannes denn hier? Deswegen sage ich, man darf einen Satz nicht aus dem Zusammenhang reißen und nur für sich nehmen. Was meint Johannes denn hier? Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben. Das liegt mit an der Lehre, ich bin letztes Mal schon mal kurz darauf eingegangen, der Gnosis. Das ist der Grund, warum er diesen Satz so sagt, wie er den sagt. So knallhart und kompromisslos. Die Gnosis hat gesagt so, nur mal, um es ganz einfach zu machen, die hat gesagt so, der Geist ist gut, aber der Körper ist schlecht. Im Geist sündigen wir nicht, aber im Körper können wir sündigen. Aber das sind zwei getrennte Sachen. Also haben sie gesagt, so, wenn wir also zur Tempelhure gehen und da sexuelle Sünde machen, das macht ja der Leib. Aber der Geist ist ja unbetroffen davon, der bleibt ja rein. Versteht ihr? So haben sie ihre Sünde gerechtfertigt. Sie haben das geteilt und deswegen sagt, und dann sind sie natürlich in die Gemeinde gekommen und gesagt, wir haben keine Sünde, wir sind ohne Sünde. Versteht ihr jetzt diesen Satz? Wer sagt, also wer sündigt, ja, im Leib, du kannst den Leib vom Geist nicht trennen. Das geht einfach nicht. Jede Sünde im Leib hat auch eine Auswirkung auf deinen Geist. Aber das war eben in dieser Ehrlehre nicht der Fall. Da haben sie das getrennt. Und Johannes sagt, du kannst das nicht trennen. Wenn du im Leib was falsch machst, dann hat das immer Auswirkungen. Dann hast du Sünde. Und deswegen sagt er, so, wenn du das behauptest, du hast das ja nur im Leib gemacht, dann lügst du. Das ist nicht die Wahrheit und du wandelst nicht in der Wahrheit. Und du bist auch nicht in der Gemeinschaft Gottes. Wenn du in Sünde, wenn du irgendetwas gemacht hast, was sündig ist, falsch ist, dann verheimliche das nicht, dann lüg nicht, sondern gib es zu. Darum geht es dabei. Johannes ist hier sehr klar und sehr scharf. Sünde tötet. Sünde tötet uns. Tötet die Gemeinschaft untereinander. Wir können nicht einfach zugucken, wenn jemand in Sünde lebt. Ja? Ich habe jetzt nur dieses eine Beispiel, Tempelhure gibt es nicht mehr, aber es gibt jede Menge andere Sünden heute, die in eine ganz ähnliche Richtung gehen. Pornografie und was weiß ich nicht alles. Oder mit jedem Sex haben. Ich habe gerade jetzt mal wieder gelesen, ist Manche neigen dazu, ständig ihre Partner zu wechseln. Auch das ist nicht im Sinne Gottes. Ich will kein Verurteilen damit, aber du tötest dich damit. Nicht unbedingt körperlich, aber geistlich tötest du dich. Das ist nicht das, was Gott will. Sondern wenn wir darin leben, das tut uns nicht gut und das tut auch der Gemeinschaft miteinander nicht gut. Und darum geht Johannes in aller Schärfe dagegen vor. Lüg nicht. Lüg nicht. Du bist nicht in der Wahrheit, wenn du in Sünde lebst und sagst, ich lebe nicht in Sünde, dann ist es falsch. Und jetzt kommt der Satz, den dürft ihr auswendig lernen, habt ihr wahrscheinlich auch schon. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Deswegen, diesen Vers 8 darf man nicht für sich nehmen. Der 9 gehört dazu und auch 7 gehört dazu. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir sagen, ja Herr, ich habe Bockmist gebaut und das zum 25. Mal, dann sagt der Herr, ich weiß nur von diesem Mal. Die anderen habe ich dir vergeben und ich weiß davon nichts mehr. Ich habe die vergessen. Und du tust gut daran, wenn du die auch vergisst. Dann kann der Feind nämlich nicht sagen, du hast das schon wieder und wieder und wieder gemacht. Wenn der Herr uns reinigt, dann sind wir rein. Und wir sind keine begnadigten Sünder, sondern wir sind Geheiligte in Christus. Wir können noch sündigen, aber wir sind keine geheiligten Sünder. Das würde bedeuten, dass wir immer noch in Sünde leben. Wenn wir das tun, ist das nicht gut. Dann sind wir vielleicht geheiligte Sünder, aber dann sind wir nicht geheiligt. Dann sind wir nicht heilig. Wenn wir in Sünde leben, sind wir nicht heilig. Dann können wir nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Und Gott möchte, dass er Gemeinschaft mit uns hat. Er will, dass wir in sein Licht kommen. Und damit wir in sein Licht kommen, reinigt Jesus uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist, warum er gestorben ist, damit wir rein sein können. Und wir können rein sein. Gereinigt durch sein Blut heißt, da ist keine Sünde mehr. Die Fähigkeit zur Sünde ist noch da. Keine Frage. Wir können immer noch, aber wir müssen nicht mehr. Wir sind nicht gezwungen zu sündigen. Es ist keine Sünde in uns, die uns so immer wieder zur Sünde treibt, wie Paulus sagt. Ja, wenn die Sünde nötigt uns immer wieder zu sündigen, aber die Sünde ist weg, da ist kein Druck mehr da. Wir können ohne Sünde leben. Natürlich aus der Kraft des Herrn. Wir können es nicht aus eigener Kraft, aber mit Jesus, weil er uns reinigt und mit seiner Kraft erfüllt, können wir ohne Sünde leben. So, der Satz, den müssen wir wissen. Und wenn der Feind sagt, nein, die Sünde kann Jesus dir nicht mehr vergeben, dann sagst du, guck mal da, was im 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist wichtig, bekennen, ehrlich sind, ja, nicht verstecken, sondern ehrlich sind und aufrichtig sind, sagen, ja, da habe ich richtig großen Bockmist gemacht. Und wenn du merkst, da ist irgendwas falsch, ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte eine Situation, wo ich merke, da habe ich was falsch gemacht, aber ich wusste, ich konnte nicht genau sagen, was. Wo liegt der Fehler? Und dann habe ich wochenlang mit dem Herrn gerungen und immer wieder gefragt, Herr, ich weiß, ich habe was falsch gemacht, aber ich erkenne den Fehler nicht. Und irgendwann ist der Herr mir mal so ganz nah gekommen, dass wirklich so eine Vertrautheit. Und da hat er mir sein Herz offenbart. Und das ging richtig tief in mein Herz hinein. Und da habe ich auf einmal meinen Fehler erkannt. Also wir dürfen auch durchaus fragen, Herr, ja, ich weiß, irgendwas ist da falsch gelaufen. Aber Herr, zeig mir, was ich falsch gemacht habe. Und dann konnte ich Buße tun. Aber manchmal reicht es nicht. Ich habe mich gefragt, warum brauchte das so lange? Weil ich nicht bereit war, den Fehler zu erkennen. Der Herr musste mein Herz erst zubereiten, damit ich meinen Fehler erkennen kann. Deswegen hat es so lange gedauert. Aber er gibt nicht auf. Er ist sehr geduldig und er möchte, dass wir rein werden. Er möchte, dass wir zu ihm kommen und den Fehler bekennen. Und wenn es um Fehler geht mit jemandem anders, wo ich einen Fehler gemacht habe, in dem Fall ging es tatsächlich auch um jemanden anders, dann möchte er das genauso. Auch da müssen wir um Vergebung bitten. Da müssen wir genauso ehrlich sein und unseren Stolz überwinden und sagen, ja, da habe ich Mist gebaut. Entschuldige bitte, da habe ich dich verletzt. So, Gott will uns nicht verdammen, er will uns erlösen. Das ist sein Ziel. Er weiß um unsere Schwachheit und unser vom Leben verdorbenes Herz. Ich sage es mal so. Und der Herr ist dabei, es heile zu machen. Und je heiler es ist, desto weniger sündigen wir. Und je länger wir mit ihm in seinem Licht wandeln und immer wieder in sein Licht kommen, desto feiner werden unsere Augen und unser Herz. Und wir nehmen immer feinere Fehler wahr. So, ich habe mal drüber nachgedacht, was der Herr zu Anfang zu mir gesagt hat, was für grobe Sünde ich da begangen habe und wo er mich jetzt drauf aufmerksam macht. Also die Sachen, die er damals gesagt hat, das ist für mich selbstverständlich, dass er Sünde ist. Da brauche ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Das braucht er mir nicht irgendwie deutlich machen. Das habe ich inzwischen gelernt. Aber es gibt, das Sieb wird immer feiner. Ich sage es mal so. Das Sieb wird immer feiner oder er gibt mir immer mehr Verständnis für das, was richtig und was falsch ist. Warum? Weil er möchte mich immer in seiner Gegenwart haben. Er möchte, dass ich Gemeinschaft haben kann mit anderen, ohne dass da was zwischensteht. Er möchte, dass ich in seinem Licht strahle. Das ist sein Wunsch. Und dass ich da stehen kann. Jesus ist das Angebot Gottes, uns rein zu machen. Und wenn wir dieses Angebot ablehnen und die Sünde verstecken, dann leben wir nicht als Kinder Gottes. Das ist die Botschaft, die Johannes hier weiter sagt. Wenn wir das ablehnen, wenn wir sagen, nee, ich bin ja nicht in Sünde, also die Sünde verstecken, dann leben wir nicht als Kinder Gottes. Das heißt nicht sofort, wir sind abgefallen. Bitte versteht das richtig. Aber wir sind auf dem falschen Weg. Wir sind auf dem Weg weg von Gott. Wir entfernen uns von ihm. Und er wird uns hinterherlaufen und er wird uns rufen und er wird uns darauf aufmerksam machen und sagen, du bist auf dem falschen Weg, komm zurück. Ja, also wir sind nicht sofort abgefallen, aber wenn wir diesen Weg weitergehen, dann kommen wir immer weiter weg. Und dann besteht die Gefahr, dass wir abfallen. 1. Johannes 1, Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Was meint das? Ich will mal ein Beispiel nehmen. Schon länger her, dass ich in einer Leitungssitzung mit meinem Pastor aneinander geraten bin. Und daran merkt ihr schon, das war nicht in dieser Gemeinde, sondern das war in einer anderen Gemeinde. Ich bin laut geworden in dieser Sitzung. Und irgendwann wütend aufgestanden, hat die Sitzung schimpfend verlassen. Auf dem Weg nach Hause sprach der Heilige Geist zu mir. Stefan, ich liebe dich. Genauso wie Gustl auch. Gustl war mein Pastor. Stefan, ich liebe dich. Genauso wie Gustl auch. Aber Herr, das, was Gustl da entschieden hat, das ist doch nicht in Ordnung und ich bin doch im Recht. Stefan, ich liebe dich und Gustl genauso. Ich habe mich noch eine Zeit lang gewehrt. Es ging so hin und her. Aber ich wusste vom ersten Moment an, als der Herr das sagte, Stefan, ich liebe dich, tatsächlich, er brauchte gar nicht zu sagen, Gustl auch, ich wusste sofort, was er meint. Ich war in seinem Licht. In seinem Licht wurde meine Schuld auf einmal offenbar. Und ich wusste es wirklich in dem Moment sofort. Trotzdem habe ich mich noch gewehrt. Irgendwie habe ich tatsächlich gedacht, ich könnte gegen den Herrn an und doch mein Recht verteidigen. Aber irgendwann hat er gewonnen. Ich habe am nächsten Tag angerufen und mich entschuldigt dafür, was ich da gemacht habe. Und natürlich habe ich auch um Vergebung gebeten beim Herrn. Und dann war die Sache gereinigt. Wenn ich jetzt aber gesagt hätte, wenn ich jetzt dabei geblieben wäre und gesagt hätte, Herr, nein, das ist ja nicht so, so wie ich das zu Anfang gemacht habe, Der Herr ist ja geduldig. Er hört sich das ja erstmal an. Aber eigentlich ist das, habe ich ihn eigentlich einen Lügner geschimpft. Heiliger, ist das, was du da sagst, du bist doch nicht, da sagst du doch nicht die Wahrheit. Ich bin doch im Recht und nicht Gustl. Ich schimpfe den Heiligen Geist einen Lügner. Versteht ihr? Das ist das, was Johannes hier sagt. Wenn er sagt, hier, guck mal da, und ich sage, nee, das war aber nicht so, dann schimpfe ich Gott einen Lügner. Also mir ist das irgendwie gruselig, wenn ich Gott einen Lügner schimpfe. Haben wir da nicht gerade damit angefangen, von wegen, bei Gott ist absolute Wahrheit, absolute Ehrlichkeit, keine Sünde, nichts Falsches. Und wenn Gott mir etwas sagt, dann muss das richtig sein. Und dann kann ich doch nicht sagen, nein, das ist nicht so. Und das ist das, was Johannes hier auf den Punkt bringt. Wir sagen, Gott ist ein Lügner, wenn er uns auf eine Sünde aufmerksam macht und wir sagen, nee, das war ich aber nicht, oder beziehungsweise ist keine Sünde. Wow. Wo ist mein Problem? Ich gebe nicht gerne Sünde zu. Ich gebe nicht gerne Schuld zu. Das geht gegen meinen Stolz. Ich bin gerne gut und immer richtig. Und ich muss mir eingestehen, nee, das bin ich nicht. Ich mache Fehler. Und Gott hat recht, wenn er mich auf eine Unsünde aufmerksam macht. Und zwar, ich meine, ich habe es euch gesagt, das war keine Geschichte, die ich jetzt ausgedacht habe. Er hat gesagt, Stefan, ich liebe dich. Er hat nicht gesagt, Stefan, was hast du da gemacht? Ich wäre bestimmt so angekommen. Bei meinen Söhnen bin ich mir eher so angekommen. Ich habe sie auf die Fehler hingewiesen. Nein, er hat gesagt, Stefan, ich liebe dich. Was heißt das? Ich will nicht, dass du das machst. Ich will, dass du rein bist. Ich will, dass du deine Schuld bekennst und dich reinigen lässt. Geh drauf ein. Er wirbt um mich. Und er wirbt auch um dich. Wenn wir wirklich leben wollen, dann brauchen wir Gott in unserem Leben. Ohne Gott werden wir nicht wirklich das Leben auskosten, genießen können, wie wir das wollen. Und mit ihm können wir nur dieses Leben auskosten, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Das reicht nicht der Name, ich bin Christ. Ich muss Gemeinschaft mit ihm haben, damit das wirksam wird. Und dann müssen wir kompromisslos mit uns umgehen, wenn es um Sünde geht. Kompromisslos, nicht das kleinste bisschen lassen. Darauf, wo der Heilige Geist uns darauf aufmerksam macht. Bitte versteht das richtig, er wird uns nicht gleich alles sagen, aber er macht uns Stück für Stück darauf aufmerksam und da sollten wir darauf eingehen. Und wirklich kompromisslos, keine halben Sachen. Wenn wir unsere Schuld vor ihm bekennen, dann reinigt er uns, vergibt uns und reinigt uns von aller Schuld und Ungerechtigkeit. Da fühlst du dich richtig sauber wieder. Und dann leben wir im Licht. Dann leben wir im Licht. Das ist übrigens das, was wir auch im Himmel erleben werden. Da können wir in der Offenbarung nachlesen, in Neuen Jerusalem gibt es keine Lampen. Keine Straßenlaternen, keine Taschenlampen, keine Autoscheinwerfer, nichts an Lampen. Warum? Weil es immer hell ist, weil Gott da wohnt. Gott ist Licht. Und da leben wir. Und wir können da nur leben, wenn wir ohne Sünde sind. Sonst funktioniert das nicht. Also ohne Jesus wird das nicht funktionieren. Ich freue mich darüber, aber wir können das hier schon erleben. Jesus ist auch hier für uns da und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir können hier im Licht leben. Wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir in der Finsternis. Interessant, ne? Johannes spricht hier nicht von einer Dämmerung. So im Schatten, so Halblicht, halb. Er spricht von Licht und Finsternis. Für ihn gibt es nichts dazwischen. Kompromisslos, ganz knallhart. Entweder im Licht oder in der Finsternis. Jetzt darfst du Gott eine Antwort geben. Ich glaube, dass der Heilige Geist gesprochen hat zu dem einen oder anderen. Und jetzt möchte ich, dass wir einfach eine Zeit haben des Gebets. Da kannst du dem Heiligen Geist sagen, was Sache ist. Das musst du nicht mir sagen, sondern dem Heiligen Geist und Jesus, je nachdem, wer dich anspricht. Und wenn irgendjemand sagt, so, ich habe mein Leben noch nicht gegeben, ich habe das vorhin ja nicht wirklich abgefragt, aber wenn jemand sagt, so, ich will mein Leben hier bei Jesus geben und ich will, dass er mich reinigt, dann darfst du gerne deine Hand heben. Ich bete gerne für dich. Das macht ruhig öffentlich, das darf ruhig jeder wissen. Da brauchst du dich nicht verstecken. Aber ihr alle habt das schon mal gemacht, ne? Sehr schön. Dann lass uns jetzt ins Gebet gehen und einfach darauf antworten, was der Herr zu uns gesprochen hat. Herr, ich danke dir für die klaren Worte von Johannes. Danke, dass er das nicht kompliziert macht, sondern wirklich ausspricht, Herr, so wie es ist. Dass er uns aufrüttelt, dass er unser Gewissen spricht, dass er deutlich macht, wie kompromisslos es wirklich ist, Licht und Finsternis. Es wird dabei auch deutlicher, was Jesus geopfert hat, Herr, damit wir ins Licht kommen können. Und wir sollen das nicht gering achten. Danke, Herr, dass du unser Herz durchleuchtest. Dass du uns liebevoll auf Fehler aufmerksam machst. Und dass du geradezu darum ringst und bittest und flehst, dass wir dir unsere Schuld und unsere Verfehlungen bekennen, damit du sie reinigen kannst. Weil du hast Verlangen nach uns. Du willst, dass wir Gemeinschaft haben mit dir. Du willst, dass wir im Lichte leben. Du willst auch, dass wir Gemeinschaft haben miteinander, Herr. Reinige du uns, Herr. Und lass nicht locker. Lass nicht locker. Auch wenn wir widerspenstig sind. Und ich weiß, dass du viel Geduld hast. Du hast so viel Geduld bei mir. Danke dafür, Herr. Danke für deine Vergebung. Danke für dein Blut. Danke für deine Erlösung. Jesus, du bist der Sieger in meinem Leben. Danke dafür, Herr. Amen. Amen. Amen.